Einen wunderschönen guten Tag, willkommen hier im Roundup, das Format, in dem wir uns besprechen, was so in letzter Zeit passiert ist, was sich in der Gaming-Welt so umgetrieben hat und was wir in letzter Zeit gezockt haben. Heute mal ein bisschen anders, denn wie ich euch später noch erzählen werde, es geht hier um sehr viele technische Themen, die einfach mit Nerdy viel mehr Sinn ergeben, da uns dieses ganze Gerede um eine PlayStation 5 Pro, um eine Xbox Pro und sowas nicht so wirklich was angeht, hätten wir da sehr oberflächlich drüber gesprochen. Deshalb hat sich's am Ende tatsächlich ein bisschen über Magic the Gathering gedreht, um die Spiele, die wir in letzter Zeit so gezockt haben, über unsere Erwartung vom Elden Ring Trailer, wie wir Dragon's Dogma und Rise of the Ronin fanden, also ein bisschen um die aktuellen Spiele unserer Zeit gerade. Und die anderen Themen, die werden wir dann beim nächsten Mal mit Nerdy nachreichen. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß mit diesem kleinen, entspannten Podcast mit ein bisschen Quatscherei. Viel Spaß! Hallöchen und damit herzlich willkommen hier zum heutigen Roundup, das Format, in dem wir mal so gucken wollen, was ist in letzter Zeit so passiert, was hat sich umgetrieben, was hat uns umgetrieben und natürlich auch ein bisschen persönlich, was haben wir in letzter Zeit so gezockt und was treibt uns so persönlich ab. Und heute haben wir mal nicht Nerdy hier mit dabei, schade, sage ich euch gleich, sondern wir haben heute den Marvin am Start. Hallöchen.
Hallo.
Zusammen Marvin.
Ja, Tim.
Ich habe gehört, du hast dich so ein kleines bisschen aus Social Media zurückgezogen. Wie kommt das?
Ich habe einfach ein bisschen weniger Twitch in letzter Zeit gemacht. Also Social Media ist ja sowieso, also was mache ich da? Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich das letzte Mal vielleicht vor einem Jahr oder sowas hochgeladen habe. Twitch war ja so die einzige Schnittstelle, wo ich ja doch halbwegs regelmäßig war. Und in letzter Zeit, ich bemerke einfach so einen Verlust von Lust.
Auch auf Twitch? Also einfach Bock. Also man findet dich ja auf Twitch unter der Mörsiers. Du warst doch schon mal hier zu Gast.
Ja, tatsächlich.
Und du hattest einfach generell weniger Bock auf Social Media oder jetzt per se auf Streaming?
Ich glaube per se auf Streaming, aber nicht auf das Streaming an sich. So, ich weiß ganz genau, würde ich ihn jetzt anmachen und würde ich loslegen zu streamen, hätte ich auch instant wieder Bock. Aber ich glaube, dass ich für mich einfach so eine andere Herangehensweise mittlerweile erstmal finden muss und hab da jetzt so den letzten Monat, den ich komplett abstinent war, lange drüber nachgedacht, überlegt, sind Kanalpunkte noch so wichtig, wie viel möchte man dem Zuschauer überlassen, wie viel darf er sich wirklich aktiv einbringen und wie handhabt man vielleicht auch, dass gewünschte Spiele im Stream vorkommen, wie lange wird sowas gespielt und sollen es Sachen sein, die man sich selber kaufen muss und na, mittlerweile ist halt jeder Vollpreistitel bei 60 bis 70 Euro und ein Spiel, was man dann mal so anderthalb Stunden spielt und vielleicht gar nicht so viel Spaß macht, tut dann ja doch immer noch weh.
Ja.
Und dementsprechend in letzter Zeit einfach ein bisschen zurückgezogen, ein bisschen Piano gemacht, mich ein bisschen mehr auf den Job auch fokussiert, weil bei mir ist das ja nicht die Haupteinnahmequelle, sondern ja wirklich was sehr Sekundäres. Und dementsprechend da einfach die Zeit genutzt, sich ein bisschen selber zu reflektieren und auch nochmal zurück zum Anfang zu gehen und überlegen, wie möchte ich es machen, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme und nochmal beziehungsweise wieder anfangen möchte zu streamen.
Mhm. Okay. Also einfach so schleichend sich bei dir eingestellt, dass einfach so ein bisschen das Interesse, ne? Ja, okay, interessant. Keine bewusste Entscheidung, sondern hat sich mehr so rauskristallisiert, wie du fühlst.
Genau, es war jetzt auch nicht so, ich höre jetzt von heute auf morgen auf, sondern es war vielmehr, mache ich's heute? Nee, ich überlege mal, ob ich nächste Woche vielleicht nochmal und naja, jetzt ist es halt mehr als ein Monat. Ich weiß gar nicht, wie viel genau. Ich glaube, in meinem Discord habe ich das letzte Mal irgendwie 33 Tage gelesen, dass ich jetzt schon nicht mehr da war. Und es tut mir so ein bisschen für die Leute leid, die das alles halt wirklich genießen und ich genieße die Zeit ja auch mit meinen Zuschauern, aber ich habe einfach gesehen, dass so ein Großteil von Interaktionen mir einfach nicht mehr in dem Maße gut tut oder dass ich ihn in dem Maße einfach nicht mehr haben möchte und dass sowas wie eine Umstrukturierung vielleicht dem Ganzen guttun würde. Also ja, wie du sagst, es ist eher ein schleichender Prozess gewesen, keine aktive, feste Entscheidung, sondern mehr ein Aufkommen von Ideen durch die Abstinenz.
Okay. Ja, kann ja mal passieren, ne? Ich meine, ich hatte das ja auch mal, dass man, das war jetzt bevor es Familie Business war, dass man dann irgendwann so sagte, ach, im Moment, ja, immer dasselbe. Und dann hat man sich so andere Dinge gesucht und dann hat sich da so schleichend so eine kleine Pause eingefügt, ohne dass man das großartig wollte. Aber dann irgendwann war es natürlich kein Thema mehr, wenn es dann so das Business ist, ne?
Ja, eben. Aber ich glaube, du verstehst das auch in dem Punkt sehr gut, dass man ja für bestimmte Sachen eher bekannt ist und dass diese bestimmten Sachen dann auch eher ankommen. Und dieser permanente Blick auf Zahlen ist was mich immens gestört hat dabei. Dieser Spagat zwischen, was möchte ich machen, was macht mir Spaß, und grundsätzlich das Wissen, wenn es mir Spaß macht, macht es ja auch dem Zuschauer mehr Spaß. Und sollte ich vielleicht lieber das streamen, weil ich weiß, das wollen die Leute eher sehen. Und ja dieses Zerreißen von sich selbst, nicht zu wissen, habe ich da überhaupt noch Bock drauf? So, spiele ich das gerade, weil ich es wirklich möchte, oder mache ich das gerade nur, um den anderen zu gefallen? Und das war einfach so ein Gedanke, der sich am Ende ziemlich durchgezogen hat. Was natürlich schade ist, und aber die Entscheidung auf Twitch, eben nicht nur für eine Sache bekannt zu sein, sondern eher Variety anbieten zu wollen, ist natürlich auch immer ein Schuss ins Dunkle. Du weißt nie, kommt das gerade an, kommt es nicht an. Und bei den meisten großen Streamern siehst du ja auch, die haben einmal angefangen, weiß ich nicht, WoW zu spielen. Und wenn die das nicht machen, fehlen denen die Hälfte bis drei Viertel Zuschauer.
Ja.
Und das ist eben eine Herangehensweise, die sehr schnell doch passiert. Also ich hätte, glaube ich, auch nicht gedacht, dass ich am ehesten für Souls-Content bekannt sein würde, weil ich auch am Anfang sehr aktiv dagegen gearbeitet habe, und mittlerweile kaum einer kommt noch rein, der nicht entweder sofort Bloodborne anspricht oder irgendeine Lore-Frage hat.
Ja, denn dabei kannst du sie ja noch nicht mal wirklich gut.
Eben. Also nicht die Lore, aber ich bin.
Die Lore kannst du ja.
Genau, aber ansonsten bin ich ein recht bescheidener Spieler, was die Souls-Spiele angeht.
Bist du halt gar nicht, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich hab den Struggle, dass ich halt seit einer gewissen Weile spiele ich halt auch gerne moderne Spiele, ne? Aber selbst über einen langen Zeitraum ist es schwer, weil ich ursprünglich sehr über Nintendo und Retro-Content halt bekannt geworden bin. So, und wenn ich dann jetzt halt auch mal gerne ein Prince of Persia spiele aktuell oder mir moderne PlayStation 4, PlayStation 5 Games reinziehe oder sowas oder PC-Games, die Leute suchen dann halt aktiv dann auch gerne ihren gewohnten Retro-Content woanders, den ich halt früher auf Twitch viel, viel mehr geboten habe als heute. Aber das Problem ist halt, dass man sich als Streamer nur bis zu einem gewissen Grad aufzwingen kann, was zu streamen, was die Leute sehen wollen, wenn man es halt selber. Ich meine, ich habe kein Problem mit Retro, aber seit ich halt das hier als Business betreibe, komme ich privat nicht mehr zum Zocken. Aber ich möchte halt auch gerne aktuelle Spiele spielen, also spiele ich sie halt dann auch mal on Stream, ne?
Ja, absolut klar. Also ich denke mal, so geht's ja jedem. Also auch ich merke ja, dass wenn ich streame, ich gar nicht mehr aktiv privat spiele, weil dadurch, dass ich noch den Job nebenher habe, fehlt mir ja da auch die Zeit zu sagen, oh, jetzt spiele ich mal privat.
Mhm.
Und das ist eben so eine, genau wie du sagst, man hat ja auch mal Bock auf was Neues. So, ich kann mir ja auch nicht jeden Tag dasselbe Spiel geben. Und irgendwann ist es auch einfach an dem Punkt, wo du jede Mod dafür ausprobiert hast, wo du es auch mit jeder Klasse durchgespielt hast, jeden Bild ausprobiert hast und ja, biet da noch mal was Neues an. Ne, ich meine, dann gibt's so Leute wie mich, die ziehen dann auch mal so einen SL1-Run komplett durch, um mal was Neues zu machen.
Ja.
Aber ne, gibt ja dann auch Leute, die sagen, SL8 ist viel cooler.
SL8 ist halt der bessere SL1-Run. Wie war das eigentlich jetzt mit dir und BL4, Bloodborne?
Ich habe es angefangen und ich habe die ersten paar Bosse gemacht und dann kam quasi die Streampause.
Ah, okay.
Also es ist nicht abgebrochen, es ist quasi nur vertagt.
Ja.
Bevor du mir daraus jetzt einen Strick drehen willst.
Nö. Ich bin ja selber, ich habe ja bei der Arme erstmal pausiert, weil sie mich gebrochen hat, Alter. Die hat mich so auseinandergenommen. Hätte ich halt nie mit gerechnet, dass es ausgerechnet der Boss ist.
Es sind wirklich immer diese Bosse, wo du am Anfang denkst so, hä, den machst du so easy im Main Game. Ja, aber nimm dir dann mal das Leben weg und dann wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger.
Ja, man merkt dann halt auch erst, wie man diesen Boss halt vorher immer so wischiwaschi gespielt hat, weil sie halt einfach für den Stand, wo du als normaler Spieler bei ihr bist, ist sie halt voll underpowered, ne? Sie ist halt, sie müsste stärker sein normalerweise im richtigen Bloodborne-Durchlauf. Sie ist ein bisschen so der Anti- Climactic, vorletzte Boss. Aber wenn dann halt auf einmal du auf BL4 bist und alle ihre komischen Wischer und Schwinger one-shotten dich, dann hast du da auf einmal einen ganz anderen Boss vor dir stehen, ey.
Das Schöne an Dark Souls 3, ich denke mal, da hast du ja auch den SL1 gemacht. Oder hattest du? Ich bin gerade nicht sicher.
SL1, so Dark Souls 1 ja sowieso mehrfach
easy. Genau.
Dark Souls aber 1 Dark ist Souls da 3? Ja dahingehend jetzt ja auch nicht so schwer wie die anderen.
Das stimmt.
Das Dark Souls 2 habe ich noch nicht gemacht, habe ich auch keinen Bock drauf.
Kann ich dir auch nicht empfehlen. Ich bin bei Throne Watcher und Defender, habe ich es für mich aufgegeben, weil dieses Spiel so unfassbar dumm ist.
Ja, ja.
Und gerade SL1, wirklich, es bricht einen so sehr.
Aber warte mal, Throne Watcher und Defender, dann bist du doch kurz vorm Ende.
Ich habe tatsächlich auch schon die DLCs auf SL1 gemacht in Dark Souls 2. Die waren gar kein Problem. Aber stell mir da zwei scheiß Gegner hin, die sich gegenseitig outcanceln. Das war's. Wenn du die nicht glitchst und ihn von der Plattform runter bekommst, gar keine Schnitte. Man ist so schnell tot, die machen viel zu viel Schaden. Also es ist halt auch, ne, sie haben versucht, einen Ornstein und Smough zu machen, haben aufs Derbste verschissen.
Ja gut, haben sie bei Elden Ring auch. Also Elden Ring ja auch mehrfach, easy. Und Dark Souls 3 habe ich ja den SL8 Run gemacht.
Ah, Dark Souls 3 war der SL8.
Genau. Also für euch als Gag. In Dark Souls 1 und in den ganzen anderen Spielen gibt es halt diese Challenge, dass man das Spiel halt durchspielt, ohne halt zu leveln. Ne? Das nennt sich dann SL1, so Level 1. Das heißt, man levelt nicht auf, man darf die Waffe leveln. Außer man ist halt so ein richtig ekelhafter Freak und macht halt gar nichts. Aber dann kämpfst du halt einfach nur eine Stunde gegen die Boss, ohne getroffen zu werden. Kann man machen, wenn man will, wenn man da Bock drauf hat. Aber die vernünftige Challenge ist halt, du sagst halt, du levelst deinen Charakter nicht auf, aber du darfst halt deine Waffe aufleveln. Damit du immer noch einigermaßen Schaden machst. Dir fehlt dann zwar der Schaden durch die Skalierung, aber deine Waffe macht halt mindestens vernünftigen Schaden. Und in Dark Souls 1 kannst du halt eine sehr, sehr starke Waffe ab Midgame tragen, die zu den stärksten Waffen des Spiels gehört, die auch keine großartige Skalierung braucht. Und du machst halt trotzdem richtig, richtig viel Schaden und nimmst die Bosse trotzdem weiterhin auseinander. In Dark Souls 3 hast du schon eher ein Damage-Problem. Da hast du schon, da brauchst du ein paar gewisse Tricks und du musst wissen, was du machst. Machst aber bei weitem nicht so viel Schaden, wie du in einem normalen Run machen würdest. Und Bloodborne hat dann nochmal das ganz Gemeine, dass da halt selbst deine Eviscerates, also deine Eingeweide-Angriffe, machen keinen Schaden mehr, weil die mit Geschicklichkeit und mit Level skalieren, beides besitzt du nicht in deinem Run. Das heißt, du musst halt wirklich mit deinen ganz normalen Hits, musst du dann halt irgendwie klarkommen und wirst halt relativ später halt sehr, sehr stark weggehen. Und das ist das, wovon wir halt gerade reden. Und dann gab's halt irgendwann den Gag, nee, ich habe hier schon so einen Run gemacht, aber ich war halt auf Stufe 8. Und dann hab halt irgendwann gescherzt, okay, Tim ist zu weich für SL1, er macht SL8. Ja, das Einzige, was sich im Endeffekt ändert, ist, dass ich durch dann auf einmal durch die Sets eine andere Waffe tragen konnte, also halt, dass ich dual-wielden konnte. Ich mache ein bisschen mehr Schaden als im SL1, aber im Endeffekt entsteht fast dieselbe Challenge.
Das ist allerdings wahr. Aber ich fand von allen bisher, ich glaube sogar Dark Souls 3 fand ich einfacher vom SL1. Natürlich habe ich jetzt da auch nicht die DLCs gemacht. Ich glaube, die hätten mich völlig gebrochen. Aber die normale Challenge SL1 bei Dark Souls 3 fand ich durch die Wunder, die du trotzdem noch ausrüsten konntest, so viel einfacher. Und du konntest ja, also ich konnte ein Bild spielen, in dem du quasi immer ein zweites Leben noch hattest für den Boss. Ja. Und im Endeffekt hat's das fast nie gebraucht, aber diese Sicherheit zu haben, diesen doppelten Boden, dieses Netz einfach, hat der ganzen Sache so gut getan, weil du damit auch in der Lage warst, die Bosse halt ein paar Mal üben zu können im selben Run. Ja. Du musstest dann nicht erst wieder hinlaufen, sondern okay, ich bin gerade gestorben, merken fürs nächste Mal, aber ich bin noch da. Ich kann jetzt noch ein bisschen weiter üben und das war schon sehr cool.
Das kann ich mir vorstellen. Hast du mal The Binding of Isaac gespielt?
Ja, aber nur kurz.
Okay, in The Binding of Isaac gibt es einen Charakter, der ist Legende, der heißt The Lost. Das ist so ein Geist. Und The Lost hat kein Leben. Das heißt, jeder Treffer, den er bekommt, bist du halt sofort tot. Und dieser Charakter kann theoretisch das Item bekommen, Holy Mantle, genau. Holy Mantle ist ein Item, wenn du das hast, hast du immer so einen Mantel um dich herum und der absorbiert halt einen Hit. So, außer du läufst halt in die Gegner rein. Das heißt, du hattest dann auf einmal quasi diesen zweiten Treffer und das hat halt alles verändert. Sogar so sehr, dass The Lost irgendwann mit diesem Item gestartet hat, weil sie gemerkt haben, ey, keiner schafft diese Challenge mit The Lost. Gut, heutzutage gibt es da auch ganz andere Challenges noch, aber das war auch so eine Zeit lang, wo man gemerkt hat, okay, einen zweiten Treffer auf einmal zur Verfügung zu haben, der ändert halt teilweise echt alles. Ne? Und so wird es da auch gewesen sein. Ja.
Deswegen, falls du noch mal ein SL1 machen solltest, auf jeden Fall dieses Wunder mitnehmen. Es hat so gut getan. Also ganz andere Spielerfahrung im Gegensatz zu Dark Souls 1. Und Dark Souls 1 war ein super SL1. Also ich finde gerade für Leute, die Dark Souls schon zum Erbrechen gespielt haben, ein SL1 lässt dich das Spiel fast noch mal wie beim ersten Mal erleben.
Ja.
Nur natürlich, du kennst die Bosse, du weißt ungefähr, wie sie zu spielen sind, aber nur dadurch, dass man dir das Leveln wegnimmt, ist es wieder eine so große Challenge geworden. Und also, die beiden SL1-Run in den beiden Spielen waren so eine Wohltat quasi.
Ja.
Dementsprechend habe ich mich auch eigentlich auf Bloodborne gefreut, da den BL vorzumachen. Und ich denke mal, ich werde den auch noch zu Ende machen. Also,
ja, ich tue schon auch.
Die Schande kann ich mir auch nicht geben. Mindestens bis zur Amme muss ich kommen. Aber dann darfst du auch nicht weiterspielen.
Doch, dann spiele ich auf jeden Fall weiter. Ich muss, hallo, das ist dann ein Ehrending. Ach ja, mit dir, man kann ewig dann wieder über Soul sprechen. Ich freue mich so auf den Elden Ring DLC, ne?
Ich bin so gespannt. Also, 10 Minuten nachdem der Trailer online war, direkt vorbestellt, die Collector's Edition natürlich.
Ja, ich auch.
Aber wie dreist, warum haben sie nicht den Mesmer-Helm da reingepackt? Also, ich meine, in der Elden Ring Collector's Edition hattest du den Helm und die Figur.
Ja.
Und jetzt trennen sie das. Wie dreist ist das? Und es kostet einfach das Doppelte, wenn du beides haben willst.
Ja, weil sie jetzt wissen, dass sie es verkaufen.
Ja, es ist so gemein. Ich möchte doch den Mesmer-Helm direkt neben Melanias Helm stehen haben. Und die Figur neben ihr.
Ja, ich bin da jetzt nicht ganz so Bonze. Ich habe halt nur die Figur, aber dann habe ich meine Mesmer-Figur daneben stehen, ja. Ach ja.
Es wäre schon einfacher, wenn man 3D-Drucker hätte.
Marvin, apropos jetzt so zocken, ne?
Ja.
Ich meine, vielleicht zocken. Haben wir ja mehr oder weniger gerade schon so drüber gesprochen. Eine Frage, die wir hier uns immer quasi stellen und über die wir kurz sprechen, ist, was hast du denn so, ich sag mal, was hast du in der letzten Zeit so gezockt, was erwähnens- oder beredenswert wäre für dich?
Da habe ich einiges zu sagen, Tim. Schnall dich an.
Nix.
Nee, doch, ich habe tatsächlich extrem viel gespielt in letzter Zeit. Dadurch, dass ich nicht streame, konnte ich ja endlich wieder privat spielen.
Okay.
Und auch Spiele, die ich niemals im Stream spielen würde, beziehungsweise mit denen hatte ich angefangen, vor 3 Jahren mal zu spielen. Und irgendwann merkst du ja so, ey, was sind gute Spiele für den Stream, was nicht. Und ich würde sagen, dieses Spiel ist schon eher grenzwertig zum Stream. Aber, und zwar kam das dadurch, ich bin ja völlig in Magic the Gathering versumpft, ne? Also komplett. Seit March of the Machines habe ich ja fast jedes Set gesammelt, mit der ein oder anderen Ausnahme. Und jetzt das letzte neue Set war Magic the Gathering Universe Beyond Fallout. Alter, ich hab's geliebt. Also, ich bin leider auch jemand, der da gar nicht groß drüber nachdenkt. Ich hab mir insgesamt 2 Collector-Displays geholt und das komplette Commander Precon-Display, weil ich ja auch alle Karten haben wollte. Also nicht nur Decks bauen, sondern auch wirklich sammeln. Und wie ein kleines Kind habe ich mich in so einer komplett verklärten Nostalgie befunden. Weißt du, den Fallout-Soundtrack schön über Spotify an und dann am Schreibtisch alle Booster geöffnet und oh, wirklich bei jeder Karte habe ich gedacht, oh, wie geil, wie gut ist die umgesetzt, wie cool. Und ich bin ein riesen Fallout-Fan, also Fallout ist eins meiner ersten Spiele gewesen. Ich habe damals, also zu meiner Schande, ich habe 1 und 2 Brotherhood of Steel und Tactics nicht gespielt.
Ja.
Ich bin erst mit den 3D-Fallouts reingegangen, also ab Bethesda quasi. Und ich habe damals im Urlaub, da weiß ich nicht, war ich 14 oder so, habe ich den ganzen Tag, während meine Familie und meine Freunde am Meer in der Sonne gebrutzelt haben, habe ich das Wasteland erkundet. Und Alter, Fallout 3 war so eine Offenbarung für mich. Und von Fallout ausgehend habe ich dann irgendwann angefangen, Urbex ein bisschen aktiver zu betreiben mit meinen Freunden. Und dabei lief natürlich auch immer der Fallout-Soundtrack. Und irgendwann kam dann natürlich der Moment, als Fallout 3 durch war. So, da war nichts mehr zum Spielen. Das war einfach durch. Und dann hatte ich Fallout New Vegas angefangen. Und ich weiß nicht, ob du so ein bisschen im Fallout-Thema drin bist, aber
ich
New Vegas.
Ich habe Fallout-Thema gespielt und fand's öde.
Okay. Also Fallout New Vegas wird immer so hochgehalten als das beste Fallout überhaupt und auch weil es von Obsidian Entertainment ist und da viele Entwickler bei waren, die früher bei BlackRock waren, also bei dem zweiten Studio, nachdem das Originalstudio dicht machen musste. Und es ist so grandios und ich kann es aber erst jetzt wirklich wahrnehmen, wie grandios es ist, weil damals habe ich gedacht, oh geil, neues Fallout und dann sah das genauso scheiße aus wie 3. Was natürlich klar ist, weil es auf derselben Engine ist und die Leute hatten auch nur 11 Monate, um dieses Spiel rauszubringen, weil Bethesda Bethesda ist. Aber ja, durch das Magic the Gathering Set von Fallout hatte ich den Entschluss gefasst, jetzt nochmal Fallout zu spielen und habe mich für New Vegas entschieden, weil das der Teil war, den ich so am wenigsten gespielt habe. Also Fallout 4, was du eher öde fandest, ich glaube, ich habe fast 400 Stunden da drin. Ich bin ja, da ich, sehr also, aufgegangen.
Ich
muss
auch dazu direkt sagen, erstens, ich mag Bethesda nicht, ich mag die Art von Spielen nicht, ich mag dieses steife Gameplay nicht und also, ohne das, ich mag es einfach nicht, ohne da jetzt eine Wertung drüber zu haben und ich mag halt Dystopie nicht und damit bin ich bei Fallout dann halt raus.
Sehr verständlich. Da gab es ja auch immer so die Frage, bist du eher Fallout oder bist du eher Elder Scrolls? Ne, also, wenn du weniger Bock auf Dystopie hattest, warst du halt eher in der Elder Scrolls-Fraktion. Und da muss ich sagen, ich hab Skyrim als einziges gespielt und auch nicht durch. Ich fand's super langweilig, das hat mir irgendwie gar nichts gegeben. Obwohl es ja quasi dasselbe Spiel ist, nur mit einem anderen Anstrich. Aber allein dieser kleine Tweak hat schon so viel ausgemacht für mich, dass ich gesagt habe: so, nee, wenn ich hier nicht den ganzen Tag rumlaufen kann, irgendeinen Scheiß einsammeln und dabei die coolsten Radiosender aus den 40ern hören kann, nee, Digga, da bin ich raus.
Aber ich bin jetzt ja gerade mal verwirrt. Du hast doch erst mit The Magic the Gathering angefangen. Mhm. Was haben die jetzt miteinander gemeinsam? Das eine ist doch ein Trading Card Game und das andere ist ein Videospiel.
Völlig richtig. Also, du bist ja schon länger in Magic im Thema drin.
Ja. Magic habe ich gespielt seit Prophecy.
Okay, dann bist du deutlich länger drin als ich. Also ich habe ja dieses Hobby, dieses sehr kostspielige Hobby, erst ein paar Monate her, vielleicht ein halbes Jahr. Also ich habe mit March of the Machines angefangen, also wirklich das Set zu sammeln, als das rauskam. Hab aber damals nicht March of the Machines gekauft, sondern hab zuerst Innistrad gekauft, die letzte Erweiterung davon. Und auch nur, weil ich dachte, beziehungsweise nicht, weil ich dachte, sondern weil ich wusste, Bloodborne und überhaupt Miyazakis Interessenfeld beim Erstellen dieser Spiele ist ja Berserk und Magic the Gathering. Und da hauptsächlich eben Innistrad als Plane. Und ich wollte dem Ganzen mal eine Chance geben. Und am Anfang war mir noch gar nicht klar, dass ich dieses Kartenspiel auch mögen würde, dieses Trading Card Game. Sondern mir ging es drum, ich würde gern die Karten sehen, die den Mann dazu inspiriert haben, sowas Grandioses zu schaffen. So, ich, quasi wie ein inoffizielles Artbook ist es ja. Und Innistrad war lange Zeit meine absolute Lieblingserweiterung, weil ich die Artstyles geil fand, weil ich auch das ganze Vampir-Thema irgendwie cool fand. Und du hattest immer diesen Kampf zwischen Vampiren und Klerikern und super cool das Ganze. Und dann fing es an, dass ich eben wirklich eingestiegen bin mit March of the Machines, dann mit dem Herr der Ringe-Set, was sie gemacht haben. Und da sind wir auch quasi schon beim Thema. Magic macht ja schon seit einiger Zeit eben unter dem Thema Universe Beyond Kooperationen mit anderen IPs. Und hin und wieder sind es ja wirklich hauseigene IPs, wie es bei Warhammer der Fall war. Und jetzt ist es eben die letzte neue Erweiterung nach Herr der Ringe und Doctor Who, ist es jetzt Fallout geworden. Also wirklich Fallout von Bethesda quasi.
Aber dann auch nicht jetzt im Online-Trading-Card-Game, sondern auch die richtigen Karten.
Die richtigen Karten, die bedruckte Pappe, nicht in Arena.
Ja, stimmt, das mit Herr der Ringe habe ich auch so ein bisschen mitgekommen. Dazu muss ich tatsächlich sagen, dass ich da so, ich habe nur das mit Herr der Ringe mitbekommen und ich muss sagen, bin ich gar kein Fan von.
Das, ich verstehe das auch total. Also
das reißt für mich komplett aus dem Magic-Universum raus. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin richtig oldschool Magic the Gathering. Ich habe damals Magic gespielt, Prophecy, Gott, das war 30 Jahre her oder sowas. Na, nicht so ganz, 25. Ich habe mit Prophecy, dann mit Nemesis und dann Invasion war mein erster richtiger Hauptblock, den ich live mitbekommen habe. Ich habe, also sagen wir mal so, ich habe da noch damals Magic gespielt, als das erste Mal Rares und Uncommons überhaupt farbliche Symbole bekommen haben. Also ich habe noch Kartensets gespielt, da waren alle Farben schwarz. So.
Tim hat Magic gespielt, da waren die Power 9 nur einfach 9 Karten. Da hießen die noch gar nicht so und
nicht
waren
stimmt,
auch noch nicht
Exodus.
Gebannt.
Stimmt, das war mit Exodus. Da kam die Ursa-Reihe und mit Exodus ging das, glaube ich, das erste Mal los, dass die farblich markiert wurden, die Uncommons und so. Und da hatte ich schon Magic gespielt und dann, wie gesagt, mit Prophecy und sowas durch. Und ja, Und ich habe die Bücher halt auch gelesen. Ich habe damals die Brüderkriege gelesen. Ich habe die Ravnica-Bücher gelesen. Die Odyssey-Bücher habe ich gelesen. Und Invasion habe ich super geliebt, die ganze Lore dahinter. Das heißt, das war mir immer besonders wichtig. Da gab es halt coole Figuren, da gab es richtig tolle Geschichten dahinter. Und dann wurden diese Geschichten wurden dann halt in diesen Magic-Karten-Sets halt verarbeitet. Das heißt, du hattest dann zum Beispiel eine besonders geile Karte von Yawgmoth. Und Yawgmoth war so der Urböse, der ganz Phyrexia das böse Land mit erschaffen hat. Und dann gab's Ursa, nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt, aber später gab's die Karte Ursa. Und dann gab's noch andere coole Karten, die halt aus der Lore von Magic und die ganzen Figuren, die dann in diesen Büchern erzählt wurden, die gab's dann halt. So ist dann zum Beispiel auch Agros Kos aus der Ravnica-Reihe gab's als Figur. Und dann wird halt erzählt, wie er später den einen Hauptmann getroffen hat. Und der ist dann auch eine Magic-Karte. Und das fand ich immer so geil, dass eine Geschichte erzählt wurde und die dann auch zur Gesamtlore passt. Das heißt, irgendwann wurde auch das Thema der Wetterlicht wurde in einer Erweiterung jetzt wieder aufgegriffen. Das war eine Figur aus der Invasion-Saga mit Geralt und der Wetterlicht. Und dann irgendwann 10 Jahre später gab es einen neuen Block, der diese Geschichte weitererzählt hat. Dann wurde irgendwann die von Dominaria die Geschichte weitererzählt in einer anderen Geschichte. Und diese Grundlore, diese ganzen Geschichten von Magic waren halt immer so ein Teil. Und als ich dann so gesehen habe, okay, jetzt haben sie hier mit Herr der Ringe eine Kooperation. Und dann gab es halt Herr der Ringe, Magic-Karten. Ich habe gedacht, das ist so ein Extra-Set, so ein kleines spaßiges Bonus-Set. Aber dass das jetzt der Weg ist, den Magic eingeschlagen ist, das ist so, das ist irgendwie nicht so das, was mich so komplett für Magic begeistert hat. Weil halt, wie gesagt, es war nicht einfach nur irgendeine Karte mit irgendeinem Effekt, sondern jede Karte ist von der Basis auf halt durchdesignt gewesen. Und das heißt, der Flavortext auf der Karte, was die Karte für eine Fähigkeit hat, die Farben der Karte, der Name der Karte und das Bild und alles ist ein Gesamtkunstwerk gewesen, die halt eben zu der Geschichte, die jeweils in diesem Hauptset erzählt wurde, gepasst hat. Und das andere waren jetzt einfach, okay, das war jetzt so Herr der Ringe Magic Mashup. Und dass sie das jetzt so weitermachen irgendwie,
Also um dir da so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, erstmal, ich verstehe dich zu 100%. Ich kann das von vielen Seiten nachvollziehen. Ich bin auch gar kein Fan davon, weil die Magic-Geschichte ist super cool. Und ich habe das Gefühl, dass seit Hasbro das ganze Ding gekauft hat, verliert sich das so ein bisschen. Auch in den tatsächlichen Story-Erweiterungen merkst du einfach, die sind so viel schwächer als damals. Also die letzte richtig geile Erweiterung, die ich mehr als alles gefeiert habe, war jetzt Ixalan, beziehungsweise Lost Caverns of Ixalan. Und die Karten, der absolute Hammer. Ich habe das komplette Thema geliebt. Es war alles dabei, was ich geil fand. Antike Zivilisation, so ein Maya-Verschnitt. Du hattest trotzdem Piraten. Du hattest Kleriker-Vampire, die nach ihrem Gott gesucht haben auf Ixalan. Alles super, super cool. Und wenn man sich dann die Story zu dem Ganzen durchliest, hast du das Gefühl, ja, aber vergesst ihr hier nicht gerade irgendwie voll viel? Also, hier sind ganze Fraktionen, die nicht einmal benannt werden.
Ja.
Namentliche Charaktere, die mal eine große Rolle gespielt haben, die jetzt einfach runterfallen. Und ich finde, man kann von Universe Beyond halten, was man möchte. Man merkt, finde ich, dass es nicht zum eigentlichen Kanon gehört. Natürlich, es läuft ja auch unter Universe Beyond. Und ich finde, dass man da auch nicht alles geil finden muss. Ich bin gar kein Doctor Who-Fan. Ich besitze 2 Doctor Who-Karten, einfach nur, weil ihr Effekt perfekt in ein paar Decks vor mir reinpasst. Aber ansonsten hat mich das nicht interessiert. Das war nichts, wo ich rein musste. Und ich glaube, der große Unterschied, den die Sachen haben, ist, die normalen Kernsets von Magic beinhalten immer Planeswalker. Also in den meisten ist mindestens ein Planeswalker drin. Und ich finde, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, weil du da merkst, das sind Charaktere, die von ihrem Plane, aus ihrer Welt in andere Magic-Welten springen können.
Ja.
Also das ist ja quasi auch alles, worum es bei Phyrexia All Will Be One und später in March of the Machines ja ging.
Genau, die Weltenwanderer. Dass eben
diese ganzen Helden kommen.
Ja, und die gibt's halt aber auch schon ewig, ne? Also die Figur der Weltenwanderer, die gibt's schon seit Urzeiten. Ursa war, glaube ich, einer der ersten Weltenwanderer. Und das gibt's halt, nur es wurde dann halt in Magic irgendwann viel später erst als Karte thematisiert. Aber die Figur und die Lore Weltenwanderer gibt's schon seit Anbeginn von Magic.
Ja, und irgendwann hatten dann halt Figuren, die vorher nicht den Spark hatten, dann auch den Spark und konnten das. Und also, das alles beiseite. Und ich finde, das ist auch der Punkt, wo man merkt, das ist Magic und das ist auch dieses Universum. Und Universe Beyond, finde ich, ist vor allem, und ich bin kein Fan von Hasbro und ich bin gar kein Fan davon, in welche Richtung das Ganze geht aktuell. Aber ich finde, das ist ein guter Punkt, um neue Leute in dieses Spiel reinzukriegen. Und zwar, weil die Geschichte von Magic ist ellenlang. Also ja, wirklich, ja, sich da komplett reinzulesen. Wahrscheinlich ist es einfacher, sich die Lore von Dark Souls oder so drauf zu schaffen, als die Lore von Magic.
Viel. Ich meine, oh Gott, Magic. Magic hat. Es gab in Magic eigentlich, früher gab es immer einen Hauptblock und da gab es zwei Erweiterungsblöcke. Und jeder Block hat halt ein fettes Buch. Also ein richtig vollwertiges Buch, in der die Geschichte halt erzählt wurde. Und das summiert sich halt über die ganze Zeit, ne? Und dann, wie gesagt, dann gibt es dazu ja noch erweiterte Lore, wenn man möchte. Aber allein halt diese Bücher, du müsstest halt für jedes Magic-Set, müsstest du halt drei fette Bücher lesen, um da dann überhaupt, alles mitzubekommen. Das ist schon viel, ja.
Und mittlerweile hast du so 12 bis 15 Showcase-Karten im Deck.
Ja.
Und im Internet steht die Lore so ein bisschen komprimiert zusammengefasst. Ach, übrigens, die sind jetzt da, weil die das machen. Und ich so, okay.
Das aber ist ich muss so viel dazu Liebe aber drin. Auch Hasbro in Schutz nehmen. Also auch Wizards of the Coast hat vor Ewigkeiten ja die Entscheidung getroffen, dass eben nicht mehr jedes Hauptset die Bücher bekommt, sondern dass die Geschichte nur noch online niedergeschrieben wird. Und dann halt aber auch wesentlich komprimierter, weil einfach die Nachfrage nicht da war. Das heißt, es ist dann klar immer noch cool, wenn man natürlich diese ganze Lore hat, aber die Buchverkäufe sind halt immer weiter zurückgegangen. Und ich glaube, die Buchverkäufe waren zu Odyssey und zu Ravnica Peak und dann sind sie halt immer weiter zurückgegangen. Nicht, weil Magic selbst irgendwie weniger großartig Zulauf hatte, auch ein bisschen. Magic hatte natürlich eine Hochzeit zu Invasion, das weiß man. Aber, und dann später mit Mirrodin und diese ganze, und die ganze Friedhofsthematik hat super viel geholt. Aber dann später ist halt sehr viel zurückgegangen, aber die Buchverkäufe sind halt massiv eingebrochen, sodass sie dann, ich glaube, sogar schon nach Ravnica, glaube ich, ne? Also mit Time Spiral und mit den ganzen Erweiterungen. Und ich glaube, Shadowmoor und so hat schon keine. Doch, Shadowmoor hat, glaube ich, noch Bücher bekommen. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, ungefähr zu der Zeit wurde halt bewusst dazu die Entscheidung getroffen, dass eben keine Bücher mehr gemacht werden, weil es einfach weil es sich nicht lohnt und weil die Nachfrage nicht da ist. Und das kann man schon verstehen, ne?
Absolut. Also, ich brauche auch gar nicht so viel Lore. Ich finde es ja viel schöner, dass es jetzt einsteigerfreundlicher ist, nenne ich es mal. Dass du, wenn du so ein Set hast und dich dann dafür interessierst, was passiert da eigentlich, kannst du es dir durchlesen. Und es ist ja auch immer noch nicht nur so ein Absatz auf einer Internetseite, sondern ja, es wird schon erklärt, was da gerade passiert.
Ja, ja, ja.
Aber um auf Universe Beyond zurückzukommen, und gerade ich als Einsteiger, also ich würde mich als Einsteiger bezeichnen, auch wenn das Geld, was ich investiert habe, nicht einsteigermäßig ist. Aber das gehört wohl zu Magic dazu. Es ist super schwierig, Leute zu finden, die Bock haben, mit einem zu spielen. Vor allem, weil ich finde, dass du am Anfang dieses Hobbys dich auch gar nicht traust, auf Game Nights oder so zu gehen. So, du weißt gar nicht, wo du da anfangen sollst. Magic ist so riesig. Ich weiß, dass als ich angefangen habe, habe ich gedacht, okay, ich probiere erstmal Standard. Hab mir ein bisschen Karten zusammengekauft aus irgendwelchen Hinterlassenschaften und habe dann relativ schnell gemerkt, fuck, mit dem, was ich habe, kann ich ja eigentlich nur Modern spielen.
Ja.
Und dann guckst du dir an, was gibt es eigentlich noch für Spielmodi und wirst erschlagen von allem, was da ist.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, was sie im Moment gemerkt haben und was ich auch eigentlich gut finde, weil es auch diesen Multiplayer-Aspekt ein bisschen mehr nach vorne treibt, ist, dass Commander eigentlich die beste Art und Weise ist, in Magic einzusteigen. Und man merkt ja auch, dass sie im Moment sehr drauf bedacht sind. Jedes Set braucht mindestens 4 Commander-Precons. Dann gibt's mal kleinere Sets, die haben dann nur 2. Aber dennoch werden die gerade extrem gepusht, dass das der Einstieg sein könnte. Und
bin ich nicht ganz der Meinung.
Okay, aber du bist schon länger dabei. So,
ja.
Du kennst viele Karten.
Nee, pass auf, meine Meinung wäre dazu, Commander ist nicht der perfekte Einstieg in Magic the Gathering, weil du in Commander, kurz zur Erklärung, Magic the Gathering kennt man vielleicht, das ist halt, du hast ein Deck aus 60 Karten und jede Karte darf halt maximal 4-mal dabei sein. So, ne, das ist halt bei Magic. 4-mal jede Karte und dann halt 60 Karten. So. Und das Standard, wovon Marvin gerade sprach, das ist halt, das ist dann quasi, das sind die aktuellen Karten, das sind dann immer die aktuellen Sets mit gewissen Einschränkungen, die dann halt gespielt werden dürfen und nur die dürfen dann halt auch benutzt werden. Kennt man aus jedem Trading Card Game, gibt's halt, da hat dann verschiedene Namen eben für genau dieses Format. Und dann gibt's halt super, super viele andere. Und Commander ist jetzt eine Variante, da startest du mit viel mehr Leben und jede Karte darf nur einmal drin sein und du hast noch einen Commander, der die Farbidentität bestimmt, bla 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 bla, muss euch jetzt nicht interessieren. Auf jeden Fall hast du dadurch, wie gesagt, jede Karte nur einmal, du hast 100 Karten und du hast viel mehr Leben. Und das mag vielleicht hilfreich sein, um die Grundregeln kurz zu bringen, aber du spielst im Endeffekt schon ein sehr, sehr anderes Spiel. Ein 60-Karten-Deck mit vier Karten, die alle auf Spielstärke, wo du halt darauf ausgelegt bist, möglichst schnell zu gucken, dass dein Deck funktioniert, ist halt ein komplett anderes Game als ein 2 Stunden hin und her geballert, mit, wo du dann irgendwelche 15-Mana-Karten spielst. Das ist halt schon sehr, 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 sehr anders. Deshalb wäre mein Vorschlag, aber da muss ich gleich sagen, es ist schwer, Leute zu finden, wenn du mal in eine Game Night gehst, die das Ganze spielen, wäre tatsächlich das Pauper-Format. Ja, sagt dir Pauper was?
Ja, natürlich. Also deutlich günstiger grundsätzlich und natürlich auch ein bisschen einsteigerfreundlicher, weniger Karten. Und es geht ja wirklich nur um die Synergien, die du spielst.
Genau. Also Pauper bedeutet halt, du darfst nur Karten der Häufigkeit kammen benutzen. Das heißt, die häufigsten Karten. Das heißt, dadurch ist es deutlich günstiger. Es gibt sehr wenige Kammen, die wirklich was an Geld kosten, weil sie eben sehr einfach zu bekommen sind. Aber das viel Wichtigere ist, die Kammens haben meistens nicht so diese super krassen Effekten und diese super krassen Synergien. Es gibt sehr starke Kammens mit wilden Effekten, aber wenn du ein Deck aus Kammens baust, dann wirst du einfach nicht diese Komplexität in einem Deck erreichen, als wenn du mit Rares oder Uncommons noch mit daherkommst, weil da meistens dann die starken, die wichtigen Effekte drauf sitzen. So ist ein Pauper-Deck dann halt mehr ein lustiger Schlagabtausch. Es gibt natürlich, je nachdem, was du spielst, sehr starke Pauper-Decks. Wenn da irgendwelche Freaks eskalieren, klar. Aber ansonsten wäre das eigentlich ein guter Einstieg in Magic the Gathering. Aber wie du schon sagst, du musst halt, wenn du jetzt mal losgehst und du gehst halt in so einem Laden einfach mal in die Game Night runter in den Keller, dann find halt erstmal Leute, die genau dasselbe Format wie du auf demselben Niveau spielen.
Also es ist fast nicht machbar. Ich habe es jetzt tatsächlich mal vor geraumer Zeit versucht. Ich spiele jetzt auch schon ein bisschen häufiger, regelmäßiger und versuche auch relativ starke Decks zu haben. Ich spiele natürlich hauptsächlich Commander, da aber auch meistens eher 1 gegen 1. Da gibt's natürlich auch noch mal so eine extra Bannliste, welche Karten man in einem 1 gegen 1 vielleicht besser nicht drin haben sollte. Dann fallen so Karten wie ein Soul Ring teilweise raus. Aber so eine Game Night war was völlig anderes. Also wo ich gemerkt habe, meine Gegner sind meistens unterlegen, was natürlich daran liegt, dass dieses Spiel im Grundsatz Pay to Win ist. Kauf die besten Karten und dann musst du sie im besten Fall auch noch ziehen. Aber dort aufzuschlagen, ich glaube, da habe ich zum ersten Mal Leute getroffen, die sich selbst als Stacks-Player definierten.
Was ist da?
Also der Stack sind die Effekte, die reinkommen ins Spiel.
Ja.
Und wenn du einen Spell spielen würdest in Magic und jemand anderes sagt, nein, das machst du nicht, würde er einen Counterspell machen. Und wenn sowas passiert, landet der erste Spell, der gemacht wurde, vielleicht die Kreatur, die der eine Spieler beschwören wollte, am Boden. Dann kommt der nächste Spell, der Counterspell. Und den könnte ich jetzt wieder countern. Und Stack ist eben diese Reihenfolge, in der dann die Effekte abgehandelt werden.
Ja.
Und auf dieser Game Night habe ich jemanden getroffen, der nach 3 Zügen das Spiel gewonnen hatte, weil er Effekte auf dem Stack so kombiniert hat, dass niemand mehr irgendwas machen konnte. Seine Win-Condition war es, mindestens 12 Leben zu haben, 2 schwarze Mana und 2 generische Mana. Und dann war der fertig. Der hat einfach nur 2 Karten auf der scheiß Hand gebraucht, musste die spielen. Und aus also man muss dazu sagen, diese Person saß auch mit ihrem Handy da und auf ihrem Handy war die komplette Anleitung von 28 Schritten, die man befolgen musste, damit das funktioniert. Aber das so seltsam. Ich bin da hingegangen und hab gedacht, ich hab ein Deck, in dem sind viele Engel drin, die können fliegen, das ist schon mal ganz stark. Und wenn die reinkommen, bekomme ich Leben zurück. Eigentlich ist das voll stark. Und die Leute, mit denen ich Magic spiele, bei denen kann ich das Deck nicht mehr spielen, weil die so viel Angst davor haben, weil die sagen so, wenn du das spielst, gibt's keine Möglichkeit zu gewinnen. Und mit diesem Deck kam ich dorthin Und ich glaube, nach so 3 Runden habe ich gemerkt, ich werde das hier nicht gewinnen können. Nicht ansatzweise. Und auch alle Decks, die ich sonst dabei hatte, hatten an diesem Tisch keine Chance.
Mhm.
Und deswegen, wie du sagst, bei sowas wirklich mitzumachen, Leute zu finden, die auf deinem Niveau spielen, ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen, ich verstehe jeden, der dann sagt, ey, ich spiele das eher im Freundeskreis, aber nicht mit Fremden. Ist auch völlig in Ordnung, ist komplett legitim. So habe ich das Ganze ja auch angefangen. Und jetzt mache ich den Sack zu. Dafür finde ich Universe Beyond sehr cool, weil das vielleicht dein Interessensfeld trifft, wo du sagst, das ist geil, die Leute reden über Magic und mit dem Set würde ich mich wohlfühlen, da mal reinzugucken. Und ich glaube, hätte ich nicht damals mit Innistrad angefangen, eben mit diesem Bloodborne-Denken, hätte ich spätestens jetzt bei Fallout gesagt, okay, ich gehe da rein. Und okay, jetzt habe ich schon ein bisschen mehr Geld investiert, aber als ich dieses Fallout-Deck gesehen habe, und jetzt komme ich auf deine ursprüngliche Frage zurück, vielleicht erinnerst du dich noch, als ich dieses Fallout-Deck gesehen habe, ich habe mich so dermaßen gefreut, diese Charaktere, die ich in meiner frühen Adoleszenz lieben gelernt habe, wiederzusehen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das tatsächlich Liebe im Design steckte, dass man versucht hat, wirklich die Charaktere abzubilden, wichtige Szenen abzubilden, die innerhalb der Spiele passieren. Und das Ganze hat so eine Nostalgie in mir ausgelöst, dass ich dann angefangen habe, und das mache ich jetzt seit paar Wochen wieder, Fallout New Vegas zu spielen. Und jetzt habe ich sogar den Entschluss gefasst zu sagen, ich spiele das Ding jetzt auf Platin. Und hey, ich habe 59 von 75 Errungenschaften. Ich bin auf einem guten Weg, würde ich sagen.
Nice. Na, ist ja schön, wenn man da so seine Freude dann findet, ja.
Was hast du denn gespielt in letzter Zeit, Tim?
Ich habe in letzter Zeit, ja, also Prinzessin Peach ist tatsächlich immer noch nicht da. Ich habe tatsächlich eben gerade mal auf eBay nachgefragt, weil, das Spiel ist jetzt schon eine Weile draußen. Aber ich muss natürlich sagen, ich habe ja schon, glaube ich, im letzten Roundup erzählt, ich habe die Demo gespielt und seit der Demo bin ich gar nicht mehr so heiß tatsächlich auf das Ding, weil das war eine der langweiligsten Demos, die ich hier gespielt habe, ne? Also mittlerweile bestätigen sich dabei auch die Meinungen, so, es ist halt einfach nur wildes B-Gespamme und halt so easy und irgendwie fühlt es sich dadurch sehr belanglos an. Es scheint wohl aber doch noch irgendwie ganz süß und nett zu werden, aber es ist bisher noch nicht da. Nee, was ich tatsächlich gespielt habe, war einmal Rise of the Ronin. Hast du das auch schon gespielt?
Noch nicht gespielt, bisher nur gesehen. Und also bei den Trailern war ich noch absolut gehypt und dachte, oh, das könnte ein neues Ghost of Tsushima werden. Und das war eine absolute Epiphanie für mich. Dieses Spiel war der Wahnsinn.
Ja.
Ist es ungefähr so? Kann man sich drauf freuen oder machst du es mir jetzt kaputt und sagst, kauf's dir bitte nicht?
Es ist sehr Ghost of Tsushima.
Okay.
Leider, tatsächlich.
Okay, aber elaborier bitte. Verstehe
mich jetzt nicht falsch. Pass auf, Ghost of Tsushima ist großartig. Es ist ein wirklich fantastisches Spiel. Aber genau das ist das Problem. Ich habe Ghost of Tsushima noch nicht durch. Und Ghost of Tsushima sieht tatsächlich besser aus. Es sieht besser aus als Rise of the Ronin. Rise of the Ronin sieht auch gut aus. Also hört nicht auf die ganzen Leute, die mit ihrer PS3-Grafik bla bla kommen. Es sieht gut aus, das Spiel, aber Ghost of Tsushima sieht besser aus. Auflösung, die Welten so ein bisschen aber Ghost of Tsushima ist eins der schönsten Spiele, die ich je gesehen habe, muss man dazu sagen. Und das Problem ist halt, wenn ich jetzt halt ein Spiel dieser Art spielen würde, würde ich halt Ghost of Tsushima gerne weiterspielen. Denn Rise of the Ronin hatte ich tatsächlich ein bisschen mehr erhofft wie Richtung Nioh. Aber es ist leider sehr wenig Nioh. Rise of the Ronin ist vom Kampfsystem sehr parry-lastig. Das Parieren funktioniert gut und es macht auch Spaß, aber dadurch ergibt sich halt, dass nicht großartig irgendwelche großen Yokai-Bosse existieren. Es sind keine großartig wilden Bosse, sondern es sind alles sehr, naja, du hast halt einen Kapitän, dann hast du später einen Samurai, auch mal eine Hexe. Aber das sind halt alles mehr so NPC-Gegner, die dann halt, wie gesagt, sehr auf das Pariersystem von Rise of the Ronin aufgebaut sind. Das ist ein gutes Pariersystem. Es macht auch Spaß, aber ich will auch mal gerne ein bisschen ausweichen. Ich will auch mal ein bisschen um den Boss rumfatzen und das werde ich in diesem Spiel leider nicht bekommen. Es fühlt sich eher so an wie aus einem Misch aus Yakuza und eben ja Ghost of Tsushima und geht halt sehr, sehr stark in die Richtung von Ghost of Tsushima. Und das ist toll und das ist gut, aber ich hatte mir leider ein bisschen was anderes erhofft, ja.
Eine Frage als jemand, der wirklich nur die Trailer gesehen hat. Ich hab nicht mal Gameplay oder so jetzt gesehen bei irgendwelchen Streamern. Ich meine mich zu erinnern, dass er sowas wie einen Gleiter oder so hatte.
Ja.
Also gibt es tatsächlich diese, ich sag mal, Breath of the Wild Nuancen in dem Spiel?
Ja, es gibt einen Gleiter, aber das ist halt auch schon alles. Also ich habe jetzt tatsächlich jetzt nicht so viele hochgelegene Orte gesehen. Du kannst auch nicht unendlich klettern. Du hast halt, wenn du mal irgendwo bist, einen Gleiter und kannst dann auch so runterklettern. Aber erstens geht deine Ausdauer halt wesentlich schneller vorbei. Es steuert sich ein bisschen wild. Es ist mehr ein cooles Gimmick. Und es macht auch Spaß an anderen Stellen, aber es ist bei weitem nicht der Spaß oder die Bedeutung, die der Gleiter in den Breath of the Wild Spielen hatte.
Okay, aber dann ist andere
Frage. Ein cooles, nettes, kleines Feature, was man sehr zu schätzen weiß, weil man dann auch mal von oben runterspringen kann, ohne zu sterben. Das ist der große Vorteil. Aber man fliegt damit jetzt nicht so super krass geil durch die Gegend oder so.
Okay, weil da hatte ich so ein bisschen Angst. Aber gab's schon irgendwie eine Roadmap oder so? Haben sie irgendwas gesagt, wo es hingehen soll?
Das weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Also ich habe das Spiel auch noch nicht durch. Wir haben es jetzt einige Stunden gespielt, weil ich halt gucken wollte, ob noch was kommt, wie noch was kommt. Aber als ich dann irgendwann so gemerkt habe, okay, das ist hier wirklich... Ja, man läuft halt teilweise auch einfach durch eine große Stadt, geht durch ein Freudenhaus, hat halt tatsächlich so Character-Quests, die denen dann halt auch ein bisschen folgen muss, habe ich gemerkt, okay, das ist hier eher so Yakuza, Ghost of Tsushima und vom Kampfsystem halt, ein bisschen was anderes, als ich mir gehofft hatte. Cooles Game bestimmt, aber man darf halt, für mich ist es noch nicht mal ein Souls-like.
Okay, ich habe noch eine Frage als jemand, der sich selbst eher so als Fashion-Soulsiger-Typ wahrnimmt. Wie ist das Erkunden der Welt? Ist sie open? Ist sie semi-open? Und vor allem, gibt es Dinge, die sich lohnen, entdeckt zu werden? Also, was ich damit meine ist, zum Beispiel Sekiro hatte eine sehr große Vertikalität. Du konntest die Welt wirklich von oben nach unten erkunden. Aber ich hatte das Gefühl, es lohnt sich nicht, weil ich keine Outfits finden kann, die irgendwie ein bisschen was verändern. Ich konnte keine andere Waffe finden. Wie ist das in Rise of the Ronin? Gibt es da eben genau das?
Hast du Neo gespielt?
Neo?
Ja.
Ja, Neo habe ich gespielt, den ersten.
Okay, das eine, was sie quasi übernommen haben, ist das System mit den Waffen. Du bekommst sehr viele Waffen. Du bekommst halt sehr viele Sachen und pass auf, das ist schwer zu erklären. Das Problem, weil was einige gesehen haben, und ich persönlich habe es nicht gefühlt, ist, dass wenn du zum Beispiel in einem Spiel dieser Art jetzt eine neue Waffe bekommst und eine neue Waffe grindest und dich freust über die neue Waffe, dann ist sie wahrscheinlich in der nächsten Mission nach 5 Minuten wieder obsolet, weil wenn du in dem Spiel vorankommst, bekommst du halt auch laufend stärkere Waffen. Aber es gibt legendäre Waffen und Outfits technisch gibt es viel. Du kannst dich sehr verändern, du kannst coole Outfits finden, die echt witzig aussehen. Wir hatten schon die ein oder andere Situation, wo wir witzige Sachen gefunden haben und uns gefreut haben, dass wir die Dinge hatten, weil sie dann auf einmal sehr witzig aussahen. Also das gibt's auf jeden Fall. Und es gibt auch ein paar coole, kleine, nette Gimmicks, wo ich jetzt nicht so viel verraten möchte, aber du ziehst ja auch nicht immer unbedingt die ganze Zeit alleine durch die Welt. Und doch, es gibt coole Sachen zu finden, das schon. Und das Entdecken macht auch Spaß, weil ähnlich wie bei Ghost of Tsushima gibt es halt ein paar Orte zu entdecken, wo du permanente Upgrades bekommst, wo du dann halt eben einen Schrein findest, da ein bisschen rumkletterst und dann bekommst du halt ein Item, was du gerne haben wolltest, was deine Angriffskraft stärkt. Oder dass du eben mehr Ausdauer hast oder dass du eben mehr Kunai tragen kannst oder solche Sachen. In Ghost of Tsushima gab es ja auch die Bambusstände und so weiter, die dich halt stärker gemacht haben. Also das macht schon Spaß und du kommst an einen Punkt nach einem kleinen Anfang, dass du in die Open World kommst und die Missionen sind dann so für sich genommen. Du hast halt eine Open World, wenn du dann aber in so einen Dungeon gehst, der ist dann so ein bisschen linearer. Und bis du dann halt da den Boss getötet hast, die manchmal krass sind, manchmal eben auch nicht, hast da dann zwar auch so kleine Wege, aber das ist dann so ähnlich wie die Neo-Mission, ne? Dass du dann halt von der Oberwelt, also stell dich so vor, dann wie Neo, nur dass du die Mission halt nicht auswählst von einem Menü, sondern die dann halt über die Open World irgendwann entdeckst.
Okay, aber das finde ich sowieso eigentlich viel schöner. Also quasi ist ja dann die Open World sowas wie eine Hub-Welt, aus der man herauswarpt. Das finde ich sowieso immer besser. Also das hat mir damals bei Demon's Souls schon richtig gut gefallen, dass du in die einzelnen Welten reingehen konntest. Fand ich eigentlich ziemlich innovativ zu dem Zeitpunkt. Und ja, warum macht man nicht aus einer Open World auch eine Hub-World? Why then not? Ich hatte gerade noch eine Frage dazu. Glaubst du, ich hätte sie noch im Kopf? Vielleicht fällt sie mir wieder ein. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken.
Okay, dann, ja, ansonsten, es ist cool, es macht Spaß, das Kampfsystem ist gut. Ich hatte mir nur, mich hatte schon bei Lies of P gestört, dass das Spiel zu 90% pariert werden muss. Also einfach, boah, ich hätte gerne einen guten Misch, dass du halt auch einfach cool mobil bist und auch cool ausweichen kannst. Aber wir haben also ein paar Waffen probiert. Das Spiel will halt schon einfach sehr, sehr stark, dass du parierst. Und parieren ist cool, aber ich will halt auch nicht nur parieren die ganze Zeit. Außer bei Sekiro. Aber bei Sekiro wurde es halt einfach perfektioniert. Da will man halt echt nicht meckern. Das ist das beste Kampfsystem, das ich je gespielt habe. Aber auf dem Niveau sind wir hier nicht.
Verständlich. Ist halt auch nicht FromSoft, aber
ja.
Mir ist die Frage wieder eingefallen.
Ja.
Und zwar, ich weiß zwar, dass du noch nicht durch bist, aber, weil das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, was ich bei Ghost of Tsushima wirklich sehr schnell festgestellt hatte. Und vielleicht hast du ja drauf geachtet, deswegen frage ich. Die Platin, setzt sie 100% voraus oder setzt sie generell nur voraus, die Welt erkundet zu haben bis zum gewissen Grad?
Ich bin leider kein Platin-Hunter. Ich achte nicht auf die Trophäen und sie sind mir leider komplett egal.
Ah, Tim.
Die Trophäen sind für mich einfach irrelevant. Ich interessiere mich nicht.
Nee, also für die von euch, die das interessiert, Ghost of Tsushima hatte eine wunderbare Platin. Also ich finde, es gibt so eine Handvoll wirklich gute Platin, die sich verdient anfühlen. Ich finde, dazu gehört sogar nicht mal ein Dark Souls 3. Das finde ich sehr tedious und super nervig.
Ja, aber Elden Ring.
Also, Elden Ring hatte eine sehr gute Platin, das stimmt. Ich fand auch, die Dark Souls 1 Platin war okay. Sie hätte besser sein können, aber sie hat dich auf jeden Fall dazu gezwungen, alle Bereiche mal gesehen zu haben und auch damit interagiert zu haben. Das fand ich gut. Ich finde, Bloodborne hat die beste der Souls Platins. Einfach weil eben dieser Additional Content dir quasi näher gebracht wird dadurch. Allein zu merken, ey, die Chalice Dungeons haben eine komplett eigene Storyline, wie geil. Und klar, davon wurde auch viel geretconnt am Ende, aber das ist das mal außen vor. Aber wie viel mehr Bosse dir die Platin dann gegeben hat. Du warst mit dem Spiel durch, vielleicht auch mit dem DLC durch und hast gesagt, okay, jetzt machen wir die Platin fertig, wahrscheinlich muss ich jetzt noch ein paar Sachen sammeln. Ja, weit gefehlt. Du gehst jetzt erstmal da runter und tötest nochmal 20 andere Bosse. Und bei Ghost of Tsushima fand ich sehr, sehr gut, weil du wurdest dafür belohnt, dass du die Sachen gemacht hast, aber nicht, dass du sie bis zum Ende gemacht hast. Also, ich weiß nicht, ob du das schon so ein bisschen mitbekommen hast. Es gibt ja sehr viele Nebenquests, wo du irgendwie Sachen sammelst oder einfach Dinge zum Einsammeln, die in der Welt irgendwie versteckt sind. Und bei vielen anderen wirst du halt für die 100% belohnt. Und das ist immer eine Sache, die mich total nervt, weil dann sollte das Spiel auch implementieren, dass es dir auf einer Karte anzeigt, wo war ich schon.
Mhm.
Weil, sind wir mal ehrlich, keiner schafft das, ohne irgendwie einen Guide zu gucken, wo liegen die Sachen. Es ist ja auch völlig absurd. Warum sollte ich denn 100 Stunden dafür verwenden, den letzten Krogsamen zu suchen?
Ich wollte gerade sagen, das ist der perfekte Vergleich. Das ist so, als wenn die Platin des Spiels in Breath of the Wild wäre perfekt für alle Schreine, alle Herzteile, volle Ausdauer, meinetwegen noch alle Nebenquests und dann sagen wir mal alle Taschenerweiterungen. Dafür brauchst du, glaube ich, 250 Crocs oder vielleicht 300 Crocs. Das wäre schon eine krasse Platin. Aber die Platin muss nicht unbedingt erst dann gegeben werden, wenn du alle 999 Crocs gesammelt hast. Weil das ist dann einfach nur tedious und einfach too much. Weil du hast ja alles in dem Spiel gesehen, wenn du die ganzen anderen Sachen gemacht hast. Da ist eine perfekte Platin und nicht erst bei 999 Crocs.
Exakt. Und das ist der Punkt, den Ghost of Tsushima perfekt hatte. Also, ich glaube, du hattest vielleicht 57% aller Collectibles waren Voraussetzung für die Platin. Also, das waren auch so die natürlich letzten Errungenschaften, die du dann holst, ne, nachdem du die Main Mission, alle Nebenmissionen gemacht hast, vielleicht noch ein paar von den Samurai-Kämpfen dann perfektioniert hattest. Und dann wird dir halt gesagt, okay, 57,5% der Collectibles noch sammeln und du hast die Platin. Mhm. Und ich fand, das war nicht geschenkt, aber es war wie so ein guter Tourguide. Hat gesagt, ey, du musst nicht alle sammeln, aber guck mal an jedem Ort nochmal nach und vielleicht siehst du Dinge im Spiel, die du vorher noch nicht gesehen hast. Und das finde ich eine super Herangehensweise und deswegen, ich wünsche mir das eigentlich seitdem immer bei Spielen, dass ich Bock auf eine Platin habe. Ich habe ja gesagt, dass ich gerade die Fallout-Platin mache und auch da geht das in die gute Richtung von Ghost of Tsushima. Aber natürlich auch mit so Dark Souls-Anleihen von wegen, du musst halt auch jedes Ende dann mal gespielt haben.
Ja.
Und New Vegas hat 4 Stück davon. Und das Spiel ist ja jetzt auch nicht kurz, sagen wir mal. außer du legst es halt drauf an, dann bist du auch so in 4-5 Stunden durch, aber sowas ist dann immer so ein bisschen tedious. Vor allem, weil sich die Quests nicht großartig verändern. Du machst halt ab bis zur Hälfte immer dieselben Quests und dann entscheidest du dich für einen Weg.
Ja.
Und ja, das ist immer so eine Sache bei Elden Ring zum Beispiel, wo wir ja beide sagen, das war eine hervorragende Platin. Da zwingt dich ja niemand, irgendeine Questreihe zu machen, bis du dich dann entscheidest. Sondern jedes dieser Enden ist ja ein völlig anderer Weg. Klar, dieselben Bosse, aber die will man ja auch mitnehmen. Aber die Nebenmissionen, die du für das Ende machst, unterscheiden sich ja wie Tag und Nacht dabei.
Ja, vor allem siehst du ja durch diese drei Enden und dadurch durch die Quests, die du dann eben machen musst, ja auch komplett andere Gebiete des Spiels, die du ansonsten vielleicht verpasst hast. Das Francie, das eine Ende mit der Flamme führt dich in den Untergrund und du siehst einen komplett anderen Boss und du bekommst ganz andere Dialoge der NPC. Ein NPC, der dich die ganze Zeit begleitet hat, der gibt dich auf einmal auf und verhasst dich und verstößt dich, nur weil du halt dieses eine Ende dann gespielt hast. Und wiederum eine andere Figur, die für dich vielleicht vorher irrelevant war, du lernst den komplette Lore einer gewissen Figur Rani überhaupt erst durch diese eine Questreihe. Und was sie genau ist und erfährst, dass sie eigentlich, dass du gar nicht weißt, wo Renala ist, weil Renala in diesem Spiel die ganze Zeit nur eine Illusion war, der Tochter Rani, und dann auf einmal denkst du, oh, das ist alles so cool und alles so geil. Und all das siehst du ja erst, wenn du eben das Ende verfolgst. Und ansonsten will das Spiel halt, ja, dass du die wichtigen Bosse tötest, dass du die wichtigen Waffen findest, was dich aber auch dann, wie gesagt, jeweils an coole und wichtige Orte des Spiels führt, die du vielleicht sonst verpasst hättest. Und dann sagt sich Elden Ring, gut, reicht Platin.
Ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Mesmer, wie passt du in die Familie rein?
Ich bin mir ehrlich gesagt, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt noch keine Theorien mir angehört, noch gar nichts, ne?
Ich auch nicht, aber es gibt ja ganz viel, was mit den Namen zu tun hat. Und ich meine, ne, diese ganzen Geschwisterpaare fangen ja auch immer mit demselben Namen an. Und das ist übrigens auch ein Punkt, warum ich glaube, dass es ist Godwin der Goldene, ne? Sein Vater ist Godfrey, richtig? Godwin ist der König des Todes, der Prince of Death. Sorry, ich bin nicht so zu 100% in der Elden Ring Lore drin, da bist du definitiv besser als ich. Aber seine Brüder sind Moog und Morgoth, richtig?
Ja, Vater, ja, das Interessante ist halt, man kann nach dem Namen gehen, man kann nach den kleinen Indizien gehen, aber es ist natürlich auch interessant zu sehen, was macht der Charakter selber, ne? Und der Charakter selber hat eine ganz, also erstmal siehst du die roten Haare von Radagon.
Mhm.
Dann siehst du, und da wird's halt vor allem spannend, du siehst halt aber auch die Schlange.
Ja.
Du siehst ganz eindeutig diese Schlange, und das war ja bisher immer das Ding von, und da wird's halt interessant, da siehst du halt das Ding von Rykard. Und was mich halt so stutzig macht, ist, dass keine der Figuren bisher durch eine Schlange sich großartig ausgezeichnet hat, außer Rykard. Aber Rykard ist ja damit nicht geboren worden, sondern Rykard hat ja diese Schlange, er hat sich ja diesem Schlangengott hingegeben und hat sich von diesem Schlangendämon ja verschlingen lassen, um an mehr Kraft zu kommen, weil er immer verstoßen war, weil er immer außen drauf und sich beweisen wollte. Das heißt, wer ist jetzt Mesmer? Der einzige Sinn, der irgendwie da reingehen würde, dass er jetzt auch mit einer Schlange assoziiert wird, ist, wenn er ein Kind von Rykard wäre. Weil vorher macht es keinen Sinn, weil Rykard war davor auch nicht mit einer Schlange assoziiert, bis er sich dem Schlangengott hingegeben hat. Das macht das Ganze so ein bisschen verwirrend.
Die Art und Weise, wie du argumentierst, ist das sehr sinnig. Ich würde vielleicht noch meinen Hut in den Ring werfen und sagen, die Schlange steht aber vor allem in der Elden Ring Lore ja auch für Blasphemie. Blasphemie gegenüber der goldenen Ordnung. Und allein schon, dass wir Mesmer in den Schattenlanden sehen, kann ja auch da noch mal für sprechen, dass eben diese Schattenlande eher die blasphemische Seite dieser Münze quasi darstellen. Nur als so Input zur Seite mal reingeschmissen.
Ja, gibt da sehr viele Takes und das macht's halt so spannend. Aber das macht's auch gleichermaßen gerade so, es kann alles Mögliche sein. Wie gesagt, die Haare stoßen sehr auf Radagon, / Marika. Marika wird ja auch eine große Rolle spielen. Und ich bin mal gespannt, da bin ich noch relativ gespannt. Ich selber war vom Trailer natürlich übelst gehypt. Ein bisschen schade fand ich, dass so keine der wirklichen Dinge, auf die ich wirklich gehofft hatte, zu sehen waren. Was ich auch nicht unbedingt mit gerechnet habe. Man hat keine Rani gesehen. Aber gleichermaßen muss man dazu sagen, Elden Ring, also die From Software hat nie alles in den Trailern gezeigt.
Ja.
Das heißt, Mesmer ist auf gar keinen Fall der eine große Ficker-Endboss. Mesmer ist nicht der große, starke Endboss des DLCs, weil der wurde nie bisher gezeigt. Das Gesicht der Trailer, das Gesicht der ganzen Shows war nie der große, krasse Boss. Es wurde nie der Nameless King vorher gezeigt. Es wurde nie Gale gezeigt, nur als ein paar Beispiele zu nennen. Es wurde nie Manus gezeigt, damals bei Dark Souls 1. Diese großen, krassen Endbosse am Ende. Koss wurde nie gezeigt. Es waren immer die anderen so ein bisschen davor, die benutzt wurden. Und deshalb wird Mesmer nicht der große, krasse sein. Ich hoffe halt, dass es Rani wird, tatsächlich. Ich bin sehr neugierig, ob wir die richtigere Nala nochmal sehen werden. Und natürlich gibt es dann noch viele Figuren wie Melina, Marika, die auftauchen müssen. Eigentlich hätte das ein Powerfrauen-DLC werden müssen. Und die große Hoffnung lag bei mir natürlich, dass wir durch irgendeinen Zeitreisekniff irgendwie einen Prime-Radan sehen. Mal gucken.
Das ist ja auch noch nicht aus der Welt. Also die Spekulationen, die ja schon vor dem DLC da waren, von wegen, man kommt über Mikelas Cocoon eben in diese Schattenlande. Das wird ja immer realer quasi, diese Theorie.
Ja.
Also ich schließe mich da auch voll an. Also ich glaube, das ging sehr, sehr vielen so, die das Spiel gespielt haben, dass dieses ganze Setpiece Mok's Palace so unfertig wirkte. Und warum ist dann dort Mikelas Hand und warum kann ich damit nicht interagieren? Und in jedem anderen FromSoft-Spiel ständ dann spätestens, wenn du vor diesem Ding stehst, drücke diese Taste,
ja,
ne, wie beim Painting oder wie bei Lady Maria, der du zu nahe kommst und sie dich dann packt.
Ja, und, ja. Oder das Ei am Ende von Dark Souls 3 da.
Ja, also ich bin ziemlich sicher, dass das unser Weg ins DLC wird und ich bin absolut hyped. Und
das ist schon bestätigt.
Ach, ist es? Echt?
Das ist bestätigt. Das Ei von Nikela ist der Eingang in den DLC.
Ah, okay, geil. Ja, gut, ja, dann waren die Theorien alle richtig. Sehr gut. Aber worauf ich mich am meisten freue, und das war eine Sache, die ich bei Elden Ring zum ersten Mal erlebt habe, und es war ein wahnsinnig tolles Gefühl, fand ich. Sag mir gern, wie du dich dabei gefühlt hast, aber dass alle dieses Spiel zum ersten Mal spielen. Keiner ist da backseated, keiner hat eine Ahnung, und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dadurch, dass ganz viele Leute gerade dasselbe spielen, aber natürlich andere Wege einschlagen, war es wie eine Schatzsuche. So, ich gehe diesen Weg und jemand anderes sagt mir, oh, warst du schon da? Okay, guck da mal vorbei, vielleicht hilft dir das bei deiner Quest weiter. Ich meine, wie lange saßen wir alle bei dem umgedrehten Turm von Rani da, bis irgendwer mal gecheckt hat, ach fuck, wir brauchen ein Item dafür, damit sich dieser Turm dreht. Natürlich kommen wir gerade nicht weiter. Und dieser kollektive Brainfuck und dieses kollektive Suchen nach Antworten ist eine Sache, die mir bei Elden Ring so unfassbar gut gefallen hat. Also ich wünsche mir so sehr, dass ich in einer anderen Zeit schon so erwachsen gewesen wäre, dass A, der Hype bei einem FromSoft-Game da gewesen wäre, und B, wie gut wäre es gewesen, wirklich diese ganzen Titel Day One zu spielen mit der Reputation, die sie heute haben.
Ja.
Weil die Herangehensweise ist ja immer dieselbe geblieben. Also wer hat denn bitte den DLC von Dark Souls 1 gefunden, ohne das irgendwie nachzugucken beim ersten Mal?
Ja, klar.
Und ja,
Bloodborne kann aus Versehen passiert sein.
Ja, das stimmt wohl.
So, ich gehe jetzt einfach mal 50 Stunden später nochmal an diese eine Stelle, die ich immer vermieden habe, und lass mich entführen. Oh, wow.
Hey, da lag doch ein Item. Oh, guck mal, wie cool. Bleibst du stehen? Das ist ja voll das coole Outfit. Und dann so, oh, ich bin tot. Warte, wo bin ich?
Ja. Und das geht ja noch, aber Dark Souls 1 war übelst kryptisch, ja. Mit an den See, dann da, den Golem, dann mit ihr sprechen, dann zurück ins Archiv, den Golem jetzt töten, macht überhaupt keinen Sinn, Alter.
Nee, also wirklich gar nicht. Und ich bin auch gar kein großer Fan davon, dass FromSoft sich dachte, diese Quit-Out-Mechanik ist etwas, was man machen müsste. Weil, keine Ahnung, warum lädt dieser Charakter nicht einfach rein, sobald du ein bisschen weiter weg bist oder wenn du in das Gebiet wieder reinkommst. Also, wenn du weg bist, hast du ja sowieso nur die Low-Poly-Version, aber wenn du dann hingehst, dass es da einen Internal-Check gäbe, so ist das schon gemacht, ist der tot, und dann lädst du die neue Version rein. Aber, naja, keine Ahnung. Ich mach keine Spiele, ich spiele sie nur und beschwer mich danach.
Genau, das ist am besten.
Ja, kann man nichts mit falsch machen.
Ja, ach ja, Elden Ring. Aber sag mal, ich habe noch ein Spiel, was ich gespielt habe. Und das ist sehr interessant.
Okay.
Denn ich habe Wrath of the Ronin ja gespielt, habe mich sehr darauf gefreut, habe gedacht, das wird mein neues Nioh. Hab dann aber währenddessen ein ganz anderes Spiel für mich entdeckt, deren Vorgänger ich nicht gespielt habe.
Darf ich raten?
Aber Coco war großer Freund davon und ja, darfst gleich raten. Okay. Und ich habe das Spiel mehr oder weniger nur ein bisschen weiter gespielt, um sie in den Schlaf zu spielen und habe mich jetzt gerade völlig drin verloren. Was tippst du?
Okay, ich muss ein paar Fragen dazu stellen, damit ich nicht ins Blaue und direkt die falsche Antwort. Rollenspiel?
Ja.
Ist es der... Hat es eine 2 im Namen?
Ja.
Okay, es ist nicht Baldur's Gate. Außer du spielst die Klassiker nochmal.
Also nee, Baldur's Gate 2. 3, nee, das spiele ich gerade nicht.
Aber es ist Dragon's Dogma.
Ja.
Ist es so geil, wie die Leute sagen?
Es ist halt unfassbar schwer zu erklären. Also, ich kannte den Vorgänger nicht. Dragon's Dogma ist schwer zu erklären, warum das Spiel gerade so zündet und warum dieses Spiel so viel Spaß macht. Denn dieses Spiel hat ganz viel nicht, an was man sich eben in den letzten Jahren an Videospiele so gewöhnt hat. Und jetzt habe ich so gedacht, was ist das? Ich kann nicht anvisieren, ich habe keine Dodge-Roll, ich hau hier irgendwie blind drumherum, man sieht die Gegner gar nicht wirklich, die Fackel ist ja hier irgendwie gerade ein Witz, es gibt kein Fast-Travel, also es gibt Fast-Travel, ja, aber die Reisesteine sind in dem Spiel unfassbar teuer und sie verbrauchen sich halt, das heißt, Fast-Travel ist tatsächlich eine Kosten-Nutzen-Frage, das heißt, du musst dich bewusst dazu entscheiden, zu Fast-Traveln, kannst es aber auch nur so und so oft in dem Spiel tatsächlich tun und all das wirkte erst so wie so eine komische Entscheidung. Und ich habe mich gefragt, warum? Das ist doch weird. Oder? Aber dann habe ich dieses Spiel halt einfach mal weitergespielt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass Baldur's Gate dadurch eine ganz, ganz besondere Stimmung und ganz, ganz besondere Immersion hat, die andere Spiele irgendwie lange nicht so erzeugen konnten.
Dragon's Dogma, Leute.
Wie bitte?
Ich wollte dich nur berichtigen, weil du von Baldur's Gate auf einmal sprachest. Entschuldige
bitte. Achso, Entschuldigung. ja, es ist ganz, ganz schwierig zu erklären, weil normale Spieler würden vielleicht sagen, oh, was ist das hier, so ein altbackener Kram. Mir fehlt das Feature und das Feature und das und das. Und ich habe doch keine Lust, jetzt eine halbe Stunde von Stadt zu Stadt zu laufen und dann führt einen die Quest zurück in die Stadt davor und man muss wieder eine halbe Stunde hinlaufen, weil es gibt halt so Ochsenkarren. Das ist so das Sinnbild von Dragon's Dogma 2. Wenn du die Reisesteine nicht benutzt, also ich bin Stand jetzt bei 10 Stunden Spielzeit und ich habe 2 Reisesteine bisher gehabt und ich könnte 2 weitere für 10.000 Gold kaufen. Und 10.000 Gold ist extrem viel Geld. Ich hatte vielleicht bisher 30.000 Gold insgesamt im Besitz.
Oh.
Und das heißt, ich konnte bisher 2-mal fast traveln und ich habe bisher es nicht, einmal habe ich es gemacht, um herauszufinden, ob die sich wirklich verbrauchen und ich werde einen Teufel tun, weil ich das nur für Dinge benutzen werde, wo es wirklich mal richtig nötig ist. Ansonsten werde ich halt die Wege auf mich nehmen müssen, aber jedes Mal, wenn du die Wege gehst, entdeckst du halt auch irgendwie neue Dinge, weil die Welt so unglaublich lebhaft sich verändert, weil auf dem Weg hin bist du vielleicht an ein paar Goblin-Horden vorbeigegangen und hast ein paar Vasallen unterwegs getroffen. Auf dem Rückweg fährt an dir ein Ochsenkarren vorbei, du triffst auf einmal eine Ork-Armee, du triffst vielleicht Skelette, du triffst vielleicht eine Schatztruhe, die nur bei Nacht zu sehen war. Oder dich greift auf einmal ein Oger, ein Minotaurus oder ein Greif an, wo du dann entweder weglaufen musst oder du denkst dir, oh geil, den will ich legen für die Erfahrungspunkte. Oder du triffst eben auf dem Rückweg jetzt genau die Wölfe, die du die ganze Zeit haben wolltest, weil du halt eben die Fangzähne brauchst, um deine Waffe zu upgraden. Und das heißt, die Wege fühlen sich halt irgendwie gar nicht so negativ an, weil du halt immer irgendwie was entdeckst oder irgendwas cool findest. Und aber ein normaler Spieler hätte halt gesagt, am Arsch, weißt du, ich laufe doch nicht jedes Mal so dumm von Stadt zu Stadt hin und her. Und ich glaube, es ist eine unglaublich mutige Entscheidung, ein Spiel dieser Art in der heutigen Zeit herauszubringen, mit einem bewussten Design und einem bewussten Fehlen von so unglaublich vielen Features. Deshalb, ich applaudiere den Entwicklern, Capcom in diesem Fall. Ich weiß nicht, die haben es, glaube ich, entwickelt und gepublished, ne? Also wirklich sehr, sehr mutig, ein Spiel dieser Art heutzutage rauszubringen und dabei zu bleiben, weil sie, glaube ich, genau wussten, dass sie hier entgegen eines Trends gehen und wieder versuchen, etwas zu schaffen, was bei Videospielen schon lange irgendwie abhanden gekommen ist. Dass Videospiele eben Spiele sein sollen, dass du sie entdecken sollst, dass sie, weißt du, dass du sie einfach erlebst, dass du nicht an dem Questmarker nachläufst, dass du nicht einfach nur blind und Kopf aus von A nach B läufst, ohne dass irgendwas eine Bedeutung hat. In Baldur's Gate, in Dragon's Dogma 2 hat so wirklich alles Bedeutung. Jede Stelle, die du findest, ist dadurch irgendwie wichtig. Jeder Weg ist irgendwie wichtig. Du erlebst jeden Weg, du erlebst jeden Schritt. Jede Waffe, die du findest, ist cool und neu und wichtig. Jedes blöde kleine Teil, weil du unbedingt upgraden möchtest. Jeder Vasall, den du triffst, könnte interessant sein, weil die Vasallen, die du dabei hast, das sind so kleine Sklavenwesen, die du aus einer anderen Welt herbei zaubern kannst, die dich dann halt verfolgen, sodass du halt mit einer Truppe rumläufst. Könnte halt interessant sein, weil er vielleicht ein höheres Level hat als deiner, sodass du halt jede Figur ansprichst. Selbst kleine Nebenquests können cool sein, weil der dir vielleicht einen Reisestern als Belohnung gibt, den du gerne haben möchtest. Und so erlebst du halt dieses Spiel so unglaublich bewusst. Und ich habe schon lange nicht mehr ein Spiel außer Elden Ring so bewusst erlebt und mit so viel Spielspaß in der Welt erlebt wie Dragon's Dogma 2.
Aber alle Sachen, die du gerade sagst, bei mir löst das vor allem eins aus, nämlich, ich werde es mir gleich kaufen. Deswegen, ich hasse dich schon mal und mein Geldbeutel hasst dich noch mehr. Aber diese ganzen Sachen, was du sagst, ich möchte es so sehr unterstreichen. Dieses, lasst uns doch bitte endlich wieder bewusster Videospiele wahrnehmen. Warum muss mir denn jemand eine Quest vorkauen? So, ja, okay, vielleicht habe ich mal bei irgendeinem Dialog nicht zugehört, aber ich brauche keinen Questmarker. Gib mir ein Journal, in dem vielleicht alles nochmal drinsteht, die wichtigsten Fakten zusammengefasst, und dann erschließe ich mir selber, wo ich hin muss. Ich will doch die Welt erkunden. Also, die Entscheidung zu sagen, Schnellreise ist eine Ressource und sie ist endlich, finde ich, ist so eine gute Idee. Das ist eines der Alleinstellungsmerkmale, warum ich Dark Souls 1 über alles liebe und jedem empfehlen würde, das als erstes zu spielen.
Ja.
Ich habe so eine intensive Bindung zu Lordran, aber nicht zu Lothric, weil ich Lothric niemals so erlebt habe, auch weil das Leveldesign anderes ist natürlich. Aber Lordran, du lebst da teilweise, du weißt irgendwann, wenn ich da lang gehe, komme ich in dieser Siedlung an. Wenn ich dort lang gehe, werde ich irgendwann am Grab der Riesen ankommen. Und wenn ich das Ganze bis zum Ende gehe, komme ich wieder hier an, am Feuerbannschrein. Und deswegen ist das einfach so ein ikonisches Hub, weil du so oft da bist, weil du diese Wege auswendig weißt irgendwann.
Ja.
Und so
ist halt ein Aufzug aus der Kathedrale runter zum Feuerbahnschrein einfach für dich ein gottgegebenes Tool. Und es offenbart, weil du dir denkst, ja Mann, ich bin hier jetzt stundenlang hin und kann jetzt wieder zum Anfang zurück, und das Ganze verknüpft sich. Und das machen viele andere From Software Games auch geil, Bloodborne teilweise auch so gut, aber. Und das ist halt, ich kann dir eine Sache beschreiben. Was Dragon's Dogma zum Beispiel. Du bekommst in Dragon's Dogma eine Hauptquest, wo du an drei Stellen, ich will nichts groß von der Story spoilern, aber du musst zu dem Zeitpunkt dich beweisen, wie stark du bist, und musst dafür Monsteraufträge erledigen. Einmal in einer Mine musst du ein paar Goblins ausmerzen. Du musst an einem Dorf den Anwohnern helfen, wo seltsame Menschen verschwunden sind. Und du musst einen dritten Auftrag machen, den ich gerade vergessen habe, den mache ich noch. Und dann fragst du dich ja, okay, aber wo ist das denn jetzt, ne? Und dann bekommst du halt von der Quest, also du hast eine Karte in deinem Spiel, und dann bekommst du halt für die Quest eine Karte. So, warte. Also du bekommst eine Karte. Und auf dieser Karte, du bekommst richtig einen Ausschnitt der Karte, auf dem dann mit drei kleinen gelben Kreisen die Locations für diese Quest markiert sind. Aber die sind eben auf diesem Kartenausschnitt markiert und nicht auf der Gesamtmap. Das heißt, du musst halt jetzt erstmal herausfinden, du musst jetzt erstmal deine eigene Map erstmal ein bisschen offenlegen, damit du überhaupt erstmal einordnen kannst, wo diese Stellen denn jetzt sind. Das heißt, du musst
auf
selber
der Karte
ein bisschen herauspuzzeln, wo die Orte denn jetzt sind, die du jetzt suchen sollst. Also aber ja, auf deiner Hauptmap sind die Dinge nicht markiert, sondern eben nur aus diesen Zipfelchen der Karte, die eben zur Quest gehört haben. Weißt du, was ich meine?
Zu 100%, es tut mir leid. Ich fand's so lustig, wie du immer wieder Karte betont hast, wie wichtig das ist. Weil das ist nicht auf der Map, das ist nur auf der Karte.
Ja, aber das ist halt geil, weil du nicht einem Questmarker nachläufst, sondern du bekommst, du bekommst natürlich auf der Gesamtmap markiert, wo sie sind, aber ja, auf deiner Karte ist es dann halt nicht markiert, sondern du musst dann wirklich in diesem Spiel wie mit so einer Karte in der Hand langlaufen und gucken, okay, warte mal, da an dem Fluss könnte das hinhauen. Da habe ich nämlich diese große Meerbucht und nördlich davon könnte das hinhauen mit der Karte. Ich glaube, das ist da. Dann geht man das vielleicht prüfen und dann findet man auch die richtige Stelle. Und das fand ich halt so cool, als ich gemerkt habe, okay, so löst das Spiel hier dieses Problem mit, wo ist denn jetzt genau dieser Auftrag, den ich suchen muss. Und das fand ich halt geil. Und allein schon dieses Kampfsystem, was an sich eigentlich gar nicht so gut ist, weil, Gott, du spielst ohne Dodge Roll. Aber dadurch, ich stand zum Beispiel jetzt gerade einem großen Gegner, einem Minotaurus gegenüber. So. Und dieser Minotaurus war auf einmal verdammt stark und schnell. Und dann habe ich halt wirklich, also jeder Schritt war einfach auf einmal so bewusst überlegt. Ich bin nicht einfach hin, habe auf ihn drauf geklopft, weil ich ja jederzeit eine Dodge-Roll zur Seite machen konnte mit Invisibility-Frames. Da kann dir Dragonstalk mal hustet dir aber ein von Invisibility-Frames. Sondern wenn du vor so einem riesigen Minotaurus stehst, der mit einer Keule um sich schwingt, dann kriegst du auf die Fresse. Du kannst dein Schild hochhalten, aber nur, natürlich haut dir das dann ordentlich die Ausdauer weg. Das heißt, du entscheidest dich ganz bewusst dazu, wie viele Hits du gibst und wo du dich bei diesem Gegner positionierst. Und wenn er mit den Hufen scharrt und er macht jetzt gleich einen riesigen Ansturmangriff, dann gehst du gefälligst aus dem Weg. Und das ist einfach, da habe ich einfach so gemerkt, du überlegst dir dadurch, durch diese Limitation, die das Spiel aber bewusst dir auferlegt, überlegst du dir halt ganz genau, was du machst. So, willst du fast traveln? Okay. Aber dann weißt du ganz genau, das ist jetzt einmal weniger Fast Travel, die du in diesem Spiel machen kannst. Willst du vor dem Boss stehen und draufkloppen? Okay. Aber dann wird dich wahrscheinlich der nächste Schwinger treffen, weil du nicht rechtzeitig aus dem Weg gegangen bist. Und das ist... Ich hätte halt im Vorwege nie gedacht, dass das Spiel dadurch eben so wirkt, wie es wirkt. Aber ja, ich sag's, wie es ist. Im Moment habe ich an Dragon's Dogma so viel Spaß, wie ich schon lange nicht mehr mit Spielen hatte.
Es klingt für mich auch zu 100% nach was, woran ich Spaß hätte. Also allein dieses Stützräder wegnehmen. Ich finde sowieso, was an Spielen in letzter Zeit so rausgekommen ist, das ist ja alles auch ganz nett. Und irgendwie, da sind auch viele Feel-Good-Games dabei, wo man Spaß dran hat. Und die machen ja auch Bock für einen gewissen Zeitraum. Aber diese ganzen Features mal wegnehmen, finde ich so interessant. Und zu gucken, was macht das mit dir? So, schaffst du es überhaupt noch? Oder bist du mittlerweile
so... Ja, genau. Genau, das habe ich mir nämlich auch so gedacht. Das ist halt wirklich mal so, ey, okay, pass mal auf, Brudi, spiel doch dieses Spiel mal. Weißt du überhaupt noch, wie man wirklich Videospiele spielt? Weißt du überhaupt noch, wie man die eigene Fantasie auf eine Welt projiziert? Weißt du überhaupt noch, wie man wirklich ein Adventure erlebt und wie man eben nicht nebenbei das Handy offen hat, wie man nicht nebenbei, keine Ahnung, sich irgendeine Serie reinzieht, wie man eben nicht nebenbei einfach nur dem Questmarker hinterherläuft, weil irgendein blinkender Pfeil dir oben ansagt, wo du hin sollst. Weißt du überhaupt noch, wie man selber spielt? Und das wird dir dieses Spiel dann zeigen. Kannst du es oder kannst du es nicht? Man muss dazu sagen, all das, was ich gerade erzähle, das ist jetzt kein, ihr müsst es gut finden und das ist jetzt der heilige Gral an Videospielen. Man muss ein Typ sein für diese Art von Spiele. Man muss das mögen.
Und ich sag dir nächstes Mal Bescheid, ob ich's mag. Ansonsten bezahlst du dann den Refund, ne?
Wie bitte?
Na klar, jetzt läuft er weg. Jetzt will er wieder nicht reden.
Ich hatte gerade nur einen kurzen Aussetzer. Sag nochmal bitte.
Ich werde es spielen und wenn es mir nicht gefällt, dann bezahlst du den Refund, ne?
Mach ich. Aber es wird dir gefallen. Danke. Weil ich weiß, du bist diese Art. Du bist das. Du willst dich auf so eine Spiele einlassen und ich glaube, dir wird das gefallen. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt bei 10 Spielstunden. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel jetzt noch mich bei Laune halten wird, aber ich freue mich jetzt schon auf die nächste Waffe, weil ich schon lange keine mehr bekommen habe. Und auch das ist was. In vielen anderen Spielen wirst du so mit Loot übersät. Und pass auf, du findest zum Beispiel ein Stück Fleisch oder ein Stück Apfel. Aber wenn du den zu lange in deinem Inventar bekommst, dann fault der dir weg.
Was ja nur sinnvoll ist.
Ja, das ist so, an vielen Stellen ist es so komisch realistisch, wo du dir denkst, ja, okay, cool, macht Sinn so. Hat einfach irgendwie was immer.
Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das ganz häufig, wenn ich in Spielen irgendwie an Stellen hänge und am Ende ist die Lösung halt super einfach gewesen, weil, sind wir mal ehrlich, Spiele sind eigentlich so konzipiert, dass jeder sie irgendwie lösen kann.
Ja.
Aber dann erinnere ich mich immer dran, dass ich in meiner Kindheit und Jugend teilweise Spiele gespielt habe, wo wir auch schon an dem Punkt waren. Keine Questmarker, keiner, der dir sagt, wo du hin musst. Du hast die Quest vor 4 Stunden mal gehört, hast dann gespeichert, warst eine Woche in der Schule. Du weißt gar nicht mehr, wo es jetzt weitergeht. Aber trotzdem haben wir diese Spiele durchgespielt. Und im Nachhinein frage ich mich, wie? what the fuck, was war ich bitte für ein Mensch, dass ich das so gemacht habe, dass ich die Ausdauer hatte, da zu sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, wo es lang geht, aber dann gucke ich mir einfach alles an. Und heute ist man so verwöhnt, wenn du da nicht sofort nachgucken kannst, ey, wo muss ich jetzt hin? Und deswegen, ich finde es super spannend, dieses Experiment zu wagen, was Dragon's Dogma 2 mit mir machen wird. Ob ich dem standhalte, ob ich den sehr jungen Marvin noch mal channeln kann oder ob ich mittlerweile Rentner Marvin bin, dem du den Questmarker auf dem Löffel servieren musst, damit ich es noch schlucke.
Bin mal gespannt, wie es dir dann gefällt. Ja. Gibt es denn bei dir noch irgendwas, was du brandaktuell gespielt hast, was du mitteilen möchtest?
Tatsächlich leider nicht. Ehrlicherweise, ich spiele aktuell nur Magic und Fallout New Vegas.
Ja.
Das ist wirklich alles. Ansonsten bin ich arbeiten, was soll ich sagen? Bin halt immer noch Schauspieler, nicht wahr?
Ja. Naja, das Ding ist halt, der eine oder andere mag sich wundern. Ich habe euch ja vorhin quasi schon mitgeteilt, dass es heute nicht unbedingt so krass um irgendwelche Themen gehen wird wie sonst, denn wir haben uns im Vorwege halt angeguckt, was gibt es denn jetzt aktuell so an Themen, aber ich glaube da einfach, dass Nerdy da wesentlich mehr bei rausgeholt hätte oder dass vor allem Dinge wären, über die er vielleicht mehr Spaß gehabt hätte zu reden. So hätte ich mir gedacht, dass wir beim nächsten Roundup vielleicht diese Themen nachreichen. Es geht aber eher so um was, dass die Xbox bei Entwicklern wohl irgendwie durchgefallen ist. Es geht halt andauernd um die PlayStation 5 Pro und wir haben kurz geschmackt, beides, also es interessiert uns einfach nicht, was mit der Xbox Pro ist, was mit der PlayStation 5 Pro ist. Was diese ganzen Spekulationen, diese ganzen komischen Gerüchte um eine Pro oder dass der neue Emulator da ist, das ist alles so halbgare News, alles so vielleicht interessant für einen reißerischen Titel, aber nicht wirklich was, wo wir jetzt Lust hatten, großartig drüber zu diskutieren. Und deshalb, glaube ich, sind das eher so technisch lastige Themen, die vielleicht dann beim nächsten Mal mit Nerdy noch einmal aufgegriffen werden könnten. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, wir sind diesen Themen jetzt nicht bewusst gedodged. Die Themen werden auch nicht unter den Tisch fallen gelassen, sondern ich glaube, dass da vor allem, wie gesagt, Nerdy wahrscheinlich viel mehr Spaß dran hat, darüber zu reden, als jetzt unser eins. Weil, ja. Deshalb haben wir uns gedacht, wir gucken einfach mal, wo der Weg hinführt und haben tatsächlich dann ja auch mal über etwas gesprochen, was wir bisher noch gar nicht angegriffen haben, nämlich, ja, die Spiele, die wir gezockt haben, Magic the Gathering und eben das Social-Media-Ding am Anfang. Von daher, ja, würde ich sagen, hatte der Podcast doch einen Mehrwert und wir haben einen runden Schuh draus gemacht, oder?
Ich finde auch. Also, allein dich über Magic reden zu hören, war für mich schon ein kleines Highlight. Das hatten wir bisher noch nie so privat geschafft, deswegen war es schön,
stimmt. Das jetzt mal auf der Gamescom halt kurz. Aber wir müssen uns noch mal treffen und dann einfach eine entspannte Runde Commander spielen. Und dann erzähle ich dir mal, wie Magic vor 25 Jahren war.
Bitte, erzähl es mir, Magic-Opa. Wie war es damals im Krieg?
Der Magic-Opa erzählt dann einfach mal vom Krieg.
Darauf freue ich mich sehr. Das wird super.
Ich mich auch. In dem Sinne, meine Lieben, ja, das war unser kleiner, netter Roundup. Jetzt ja, wie gesagt, immer öffentlich. Ihr hattet ja bestimmt die Entscheidung mitbekommen, weshalb wir sie öffentlich machen möchten. Davon dann aber eben öfter. Aber selbstverständlich möchte ich mich trotzdem bei den Bäckern bedanken, die eben dann noch mehr Podcasts bekommen. Ab dem Preis eines Kinderdöners bekommt ihr unglaubliche, also hunderte von Podcasts auf den Portalen freigeschaltet, wenn ihr denn gerne möchtet. Es gibt viel, viel mehr Podcasts dann für euch in der Woche, falls ihr noch mehr gerne über Retro oder über ganz brandaktuelle, auch mal politische Themen was hören wollt oder philosophische Themen oder einfach mal was gerade besonders geil oder besonders schlecht ist. Wir haben ein tolles Team und ja, deshalb vielen, vielen Dank an die, die uns da stellvertretend für alle Unterstützer mit 10 Euro oder mehr unterstützen. Da haben wir bei 10 Euro den Primebox, den Robin396, den Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Chicho, Mipa, Ser Yoga L, Michael Bormann, Nightbird, The Resuity Fan, Miam, 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 Arthur Frese, Machtbrock22, JD1988 hat erhöht, Ape Fiction und neu dabei Timo Jünger. Und für 15 Euro Janis Just, Weintraummann Pitschen und für 25 im großen Paket der Axel Swiss. Vielen, vielen Dank, stellvertretend, wie gesagt, für die anderen, für eure Unterstützung. Danke, dass wir es weiter durchziehen dürfen. Ich hoffe, der heutige Roundup hat euch mit unserer lockeren Plauderei trotzdem gefallen. Ich bedanke mich bei Marvin. Vielleicht findest du ja demnächst auf einem deiner Portale wieder den unglaublichen Drang, dich uns wieder mitzuteilen.
Es wird irgendwann wieder der Fall sein. Ich danke dir erstmal, Tim. Danke, dass du gefragt hast. Ich war sehr gerne da. Ich hoffe, dass es positiv angenommen wird. Bitte haut mich nicht. Das wäre sehr nett. Mein Gesicht ist zart.
Ich denke mal, war ganz okay mit dir, ne?
Ja, das sagen die meisten danach.
In dem Sinne, meine Lieben, vielen Dank für die Anekdote. Und ich sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Podcast. Haut rein, ciao.
Ciao.